SWR Kultur Gespräch.
Heute mit Dietrich Brandts und vor allem mit Ilja Mirsky, Digitaldramaturg am Residenztheater in München und auch Dozent für alles, was mit digitalen Technologien wie Augmented Reality oder KI zu tun hat, an der Akademie für Darstellende Kunst in Ludwigsburg. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, Ilja. Vielen Dank und herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Über deine große KI-Produktion, eine Theaterinstallation hier am Residenztheater, da steht wörtlich drin in dem englischen Text to blur the boundaries, also die Grenzen verwischen zwischen Mensch, Maschine. Das heißt, KI ist bei dieser Theaterproduktion beteiligt, in welcher Form?
Also es geht um die Produktion Anna, eine theatrale Installation, wie wir sie genannt haben. Und das Interessante ist, dass wir im Jahr 2020, also noch vor dem gesamten ChatGPT-Hype, angefangen haben, diese Installation zu kreieren. Und für uns war das Interessante dabei, zu überlegen, wie kann man mit einer Maschine, mit Anna, nochmal das Geschichtenerzählen neu denken. Damals gab es ChatGPT nicht, es gab GPT-2, das war eine künstliche Intelligenz, die Texte vervollständigt hat, aber nicht Fragen gestellt hat, wie das jetzt bei ChatGPT ist. Also mit ChatGPT geht man immer in den Dialog, auch mit den anderen KI-Tools, die da so im Netz sind. Und für uns war das aber interessant zu überlegen, wie kann man wegkommen von diesem typischen Dienstleistungsgedanken, der im Jahr 2020 vorgeherrscht hat. Damals hat man gesagt, hey Alexa, spiel mir den und den Song, und dann hat die Alexa diesen Song abgespielt. Und für uns war das interessant, wie kann man mit diesen Interaktionen, in diesen Turn-Taking, also in diesen abwechselnden Dialogprozessen mit einer Maschine, sowas wie eine gemeinsame, kohärente Geschichte kreieren. Und das war der Grundgedanke, als wir Anna angefangen haben zu entwickeln.
Ja, man nennt es mittlerweile mit einem englischen Begriff, den, glaube ich, alle kennen, die das schon mal benutzt haben. Man promptet. Und so wie du es geschrieben hast, diese Prompts, sind das Befehle, wie bei Alexa, spiel mir das Lied, oder bei ChatGPT, wer ist der und der? Das ist ein Befehl, der eine eindeutige Antwort zur Folge haben soll. Da entscheiden die NutzerInnen, was sie wollen von der KI. Und wie funktioniert das jetzt im Theaterraum bei dieser Anna, bei der Interaktion zwischen der KI und dem Publikum in diesem Fall? Geben da die Leute auch Befehle, schreib mal die Geschichte, zeig mal die Figur, die vielleicht das und das macht, oder funktioniert es ganz anders?
Es funktioniert als Installation, also es ist immer für eine Person und man betritt im Grunde eine Box. Die Box sieht aus wie ein Fotoautomat, das haben wir bewusst so entschieden, weil wir wollten, dass Menschen nicht irgendwie einen abgespaceden Raum betreten, sondern einen Ort, der auch bekannt ist, also einen Ort, mit dem man was anfangen kann, und die meisten waren schon mal in so einem Fotoautomaten.
So wie sie im Bahnhof oder manchmal in Läden stehen, wirft man einen Fünfer rein und kriegt 4 Fotos raus.
Genau, richtig. Bloß bei uns muss man kein Geld einwerfen, bei uns muss man sich hinsetzen auf einen Stuhl und in die Maschine, in die Installation reinschauen, Kopfhörer aufsetzen, an denen auch ein Mikrofon dran ist, und dann auf einen Knopf drücken, und sobald man auf den Knopf gedrückt hat, fängt Anna an, mit dem Besucher zu sprechen. Und gleichzeitig ist es so, dass das Gesicht aus einem Videobild, was in Echtzeit aufgenommen wird, die Emotion wird von einem Algorithmus rausgelesen, weil wir entschieden hatten, wenn man mit einer Maschine über einen Zeitraum von mehreren Minuten einen Dialog kreieren will, dann geht es nicht nur darum, dass man sich semantisch und über das Zuhören austauscht, sondern man braucht auch sowas wie eine emotionale Verbindung, wenn man mit jemandem etwas erstellen und produzieren will.
Ist ja eigentlich wie in anderen Gesprächen, wie vielleicht auch in unserem Gespräch jetzt. Also wir tauschen uns aus über Semantik, sagst du, über die Bedeutung von Wörtern, die wir benutzen, über verbale Sprache. Und dann gibt es noch viele andere Sprachen, die Körpersprache. Wir gestikulieren beide ein bisschen, wenn wir hier miteinander sprechen. Wir haben beide eine Mimik, reagieren darauf. Und diese Ebene kann die KI auch verstehen.
Genau, also zumindest auf der Gesichtsebene. Das ist eine Sache, die sozusagen in den gesamten Dialogprozess mit reinfließt, weil das für uns entscheidend war, dass das nicht nur auf der semantischen Ebene passiert. Und die KI verbindet dann das, was man sagt, mit dem, was für einen Gesichtsausdruck das Gesicht preisgibt.
Wie liest die KI das und mit welchem Tool arbeitet ihr da? Wir sagen jetzt immer so ganz allgemein die KI, aber es ist natürlich nicht die KI, sondern es ist eine ganz bestimmte KI, die das kann. Wie heißt die und wie arbeitet die?
Also es sind im Grunde zwei unterschiedliche Algorithmen, zwei unterschiedliche künstliche Intelligenzen, die wir da verbinden. Das eine ist EmoNet. Das ist aus der Psychologie eine Software, mit der viele psychologische Experimente durchgeführt werden, um Emotionen zu detektieren. Und das andere, was wir benutzen, basiert auf GPT, also es ist nicht ChatGPT, aber mittlerweile GPT-4. Wir haben angefangen mit GPT-2, das ist von OpenAI, die künstliche Intelligenz, mit der man Texte produzieren kann.
Also das sind die zwei Ebenen, die eine ist sprachlich, die andere ist emotional. Genau. Und jetzt geht es natürlich darum, eine Geschichte zu erzählen. Wie beginnt diese Geschichte, wenn man in diesem Fotoautomaten sitzt und das mit der KI zu tun hat? Also Theater nur für eine Person, eigentlich auch großartig, ne?
Es ist so, nachdem man drei Themen, drei Wörter der Maschine mitgegeben hat, zu denen man eine Geschichte kreieren will, fängt die Maschine, also Anna, selber an, eine Geschichte zu verfassen.
Man wird erstmal aufgefordert, drei Themen zu benennen, die einen interessieren.
Genau.
Ist ja fast wie beim Therapeuten.
Ja, im Grunde gibt es auch sehr, sehr viele künstliche Intelligenzen. Im Grunde der erste Chatbot war auch ein Psychotherapeuten-Chatbot, Eliza, Dr. Eliza. Letzten Endes war das so ein erster Einstieg für uns in der Hinsicht.
Also erstmal will Anna von mir wissen, was sind meine Themen? Ich darf aber nur drei nennen. Und was macht Anna, die KI, dann mit diesen drei Themen?
Sie fängt an, eine Geschichte zu kreieren, und zwar eine Geschichte, die auch einen dramaturgischen Bogen hat. Also die Maschine eröffnet, wie das in so Romanen oder Novellen der Fall ist, dass erstmal eine Figur eingeführt wird, ein Ort eingeführt wird und dann passiert auch eine Handlung an diesem Ort, werden die ersten Sätze kreiert, die man als Besucher dann auch über die Kopfhörer zu hören bekommt.
Also es wird eine Figur eingeführt. Dann wird gesagt, wie die heißt, was die für einen Charakter hat, in welcher Stimmung die sich gerade befindet, aber es werden nicht wie bei einem Tschechow-Stück 13 Figuren eingeführt.
Also 13 nicht, manchmal sind es aber auch zwei oder drei. Wir haben das gar nicht so festgelegt, wie viele Figuren eingeführt werden. Das haben wir bewusst auch offen gelassen. Meistens ist es aber ein Protagonist, mit dem man dann mitgeht.
Okay, also ich komme mit drei Themen in diesen Fotoapparat. Anna erklärt mir, zu deinen drei Themen passt die Figur, die hat den Beruf, die ist so und so alt und befindet sich gerade in der und der Lebenssituation. Und dann bin ich wieder dran.
Dann bist du wieder dran. Dann ist es so, dass Anna sagt, hey, wie geht denn die Geschichte weiter? Und dann kannst du sozusagen die Geschichte weiterführen.
Was sind das denn zum Beispiel für Figuren? Ihr habt so ein Beispiel, da hat die KI bei dem Thema, das die Person in dem Kasten mitgebracht hat, die reale Person mitgebracht hat, einen Reginald konstruiert. Ein Typ, der irgendwie traurig ist und offenbar Probleme im Job hat. Und wie ist die KI jetzt programmiert, dass die Geschichte weitergeht? Wie entwickelt die KI das?
Wir haben da uns an literaturwissenschaftlichen Methoden bedient und entscheidend war für uns, dass man quasi immer wieder auch so einen dramaturgischen Höhepunkt und auch einen Umbruch in die Geschichte mit reingibt. Also dass sozusagen eine Geschichte ab einem gewissen Punkt auch bricht und das aber auch aufgrund der Emotionen des Besuchers passiert und damit aber auch man wirklich auch merkt, es ist ein Höhepunkt und dann geht es wieder zum Ende einer Geschichte hinzu.
Okay, in dem Fall ist es so, dass Reginald, also Probleme im Beruf, traurig, wird dann im dritten Teil, also bei der dritten Interaktion mit der KI, von der KI gefeuert. Der fliegt raus. Und wie geht es dann weiter? Dann muss wieder die Person reagieren. Und wie entsteht jetzt die Struktur der Geschichte? Wer bestimmt das? Bestimmt das dann der Nutzer in diesem Fall? Oder bestimmt das die KI? Wie habt ihr das konfiguriert? Wie habt ihr das programmiert, dass das eine Erzählung wird?
Also im Grunde bestimmt das beide auch zum gewissen Grad. Also zum einen der Nutzer in der Art und Weise, was er reingibt. Zum anderen aber auch die KI, weil sie dann merkt, sie ist am dritten Punkt oder auch schon über den Höhepunkt hinaus und es geht jetzt schon zum Schluss der Geschichte. Und wir haben die KI so gepromptet, dass sie so Geschichte dann auch ab einem gewissen Punkt dann zu einem Ende bringt, also auch sozusagen keine neue Handlung aufgenommen wird. Und das ist aber auch mit einprogrammiert in die Prompts, die wir bei Anna benutzen.
Wie macht die KI das dann? Also wie findet sie ein Ende?
Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, dass sie den Protagonisten einfach auch sterben lässt oder der Protagonist sich verliert. Eine andere Möglichkeit ist immer wieder, dass man auch das, was passiert ist, nochmal zusammenfasst, aber aus einer anderen Perspektive, also dass so der Bogen geschlossen wird, also ausgehend vom Protagonisten. Ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir immer über diese Figuren diese Geschichte erzählen. und nicht diese Geschichte über Atmosphären erzählt werden kann. Also es ist so, dass wir beim Ausprobieren und Arbeiten mit der KI viel überlegt haben, wie kriegt man das einheitlich hin, dass es wirklich so einen dramaturgischen Bogen hat. Und das lässt sich am einfachsten über diese Figuren darstellen, weil letzten Endes die Daten, auf denen die künstliche Intelligenz zurückgreift, größtenteils eben auch Romane und Texte sind, die auch über diese Figuren mit erzählt wurden und nicht jetzt experimentelle Jelinek-Texte oder so sind in der Hinsicht, sondern es sind dann schon eher klassisch aufgebaute literarische Stoffe.
Ach so, die KI zieht dann also die Möglichkeiten, wie eine Geschichte zu Ende gehen kann, aus ihrem, in Anführungszeichen, Wissen, wie das in anderen Theaterstücken, Romanen oder Filmen schon geschehen ist.
Genau, also letzten Endes ist es so, dass wir keine neue KI programmiert haben für die Installation, sondern wir haben die künstliche Intelligenz von OpenAI für uns passend gemacht und in Form gepresst, also durch die Prompts. Und letzten Endes finden ganz viele unterschiedliche Prompting-Ebenen statt bei der Interaktion. Wird es immer mehr in so ein Korsett geschnürt, wie die KI und auch was für Ergebnisse die KI herausspuckt. Also es ist so, dass wir in der technischen Ebene immer wieder auch damit arbeiten, dass das, was zwischen Besucher und Maschine kreiert wurde, neu zusammengefasst wird, dass sozusagen das, was zusammengefasst wurde, nochmal neu der Maschine übergeben wird. Wir haben eine vielschichtige Prompting-Ebene, weil letzten Endes eine KI erstmal nichts verstehen kann. Sie kann nur analysieren und wir müssen aber die unterschiedlichen Pakete, die analysiert werden, so zusammenpacken, dass wir die essentiellen Bestandteile über diese Begegnung hin weitertragen können.
Da habt ihr 5 Interaktionsmöglichkeiten gestaltet. Also das geht nicht ewig so weiter, sondern 5-mal interagiert man in diesem Theaterstück, dieser Theaterinstallation mit Anna. Erstmal wird die Figur eingeführt, dann wird die Emotion der Figur geklärt, dann kommt es im dritten Teil zum Bruch, dann kommt so ein Turning Point, ein überraschender Wendepunkt, ein Konflikt entsteht, der wird dann aufgelöst und wird in einen Schluss überführt. 5 Interaktionen, warum 5?
Wir haben da viel herumprobiert und uns schien es, dass so eine Dauer von 7 bis 10 Minuten pro Person sehr angemessen ist, um wirklich auch in die Tiefe zu gehen, aber auch diese Begegnung nicht auszuufern zu lassen. Es gibt sehr viele Menschen, die dann immer wieder und wieder kommen und nochmal das neu ausprobieren. Deswegen war 5 eine gute Zahl, um das so auf maximal 10 Minuten zu begrenzen.
Ist das auch ein 5-Akt-Schema dadurch?
Ja, das auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall dadurch auch an ein 5-Akt-Schema angelegt. Und ganz zum Schluss, das ist, finde ich, für mich immer der spannendste Moment, wird die Geschichte und das Erlebnis nochmal von der Maschine zusammengefasst. Also die Maschine erzählt, worüber es ging in der Geschichte und gibt auch so einen kleinen Ausblick, was weiter passieren könnte. Die Maschine selber entscheidet sich auch für einen Titel für die Geschichte und als Abschluss ist es so, dass die Geschichte dann auch ausgedruckt wird und man kann die dann mitnehmen auf einem Kassenzettel und sich an den Kühlschrank kleben zu Hause.
Ist ja wie eine Nachbesprechung nach einer Sitzung.
Ja.
Und was würdest du jetzt sagen, ist die KI hier Autor oder ist sie Co-Autor der Geschichte?
Ich würde sagen, eindeutig Co-Autor, weil letzten Endes ist es so, dass die Geschichte gemeinsam kreiert wird, aber sie würde nie kreiert werden, wenn man die KI alleine da stehen lassen würde.
Also die KI ist Co-Autor, der Zuschauer, der in diesem Fotokabuff sitzt, ist auch Co-Autor. Und gibt es noch sowas wie den eigentlichen Autor?
Ich glaube, der eigentliche Autor an sich ist das Internet mit all den Datenmengen, die da drin sind, auf denen auch die KI aufbaut und die Teil von unserem Wissensschatz sozusagen darstellen. Aber ich glaube nicht, dass es den einen Autor in der Hinsicht gibt, sondern es ist ein gemeinsames Gespräch und ein gemeinsames Erlebnis.
Das ist ein Projekt, das du mit mehreren Menschen realisiert hast. Du hast es geleitet. Würdest du sagen, du bist sowas wie der Autor dieser Geschichten, weil du ja die Prompts definiert hast?
Nee, auf keinen Fall würde ich das sagen, weil letzten Endes ist es so, dass neben mir Chris Ziegler, ein sehr erfahrener und auch bekannter Medienkünstler dabei war, Leonid Behrhoff, der auch über das Themenfeld von KI und Literatur promoviert hat, Gunter Lösel, Improvisationstheaterschauspieler, Nikolaus Völzow, der als Medienkünstler und Programmierer auch viel fürs ZKM arbeitet, Meredith Thomas, auch ein Creative Technologist. Und durch unsere unterschiedlichen Perspektiven und unseren unterschiedlichen Erfahrungsschatz konnten wir über einen 2-jährigen Prozess das Projekt so realisieren, Und das wird jetzt seit 3 Jahren gezeigt und es ist meiner Meinung nach immer noch nicht veraltet, obwohl die künstliche Intelligenzentwicklung so rapide an Fahrt aufgenommen hat. Und es geht darum, dass einfach Menschen mit unterschiedlichen Expertisen mit einem Ziel zusammenarbeiten, um daraus dann etwas zu kreieren, was ansonsten nicht so einfach erstellt werden könnte. Und das ist das, was wir da gemacht haben.
Und jetzt wüsste ich natürlich gerne, was kann die KI gut, was kann sie nicht gut, wenn sie als Storyteller eingesetzt wird, also als Erzähler oder als Co-Autorin wird die KI ja eigentlich benutzt. Was kann die KI dann gut, wenn wir mal mit dem ersten Schritt anfangen? Also das Setting wird geklärt, Person, Alter, Name, Beruf, Ort, wo sich die Person befindet, Stimmung, in der sich die Person befindet, Atmosphäre insgesamt. Kann sie das gut?
Ich finde schon. Ich finde, das, was sie am besten kann, ist mit unerwarteten Momenten umzugehen. Also sie kann wirklich auf das, was der Besucher reingibt, sehr gut eingehen und trotzdem die Geschichte weitererzählen. Also wenn man schon mal ein Improvisationstheater gemacht hat, war das entscheidend, wie geht man mit diesen unerwarteten auch Regelbrüchen um. Also wenn wir eine Improvisationstheaterübung machen und jemand sagt, oh, ich spiele jetzt nicht mit, dann ist es für das Gegenüber wahnsinnig schwierig, darauf einzugehen. Und das kann die künstliche Intelligenz sehr, sehr gut, dass sie sozusagen diese Geschichte immer weiter und weiter fortführt.
Würdest du sagen, da ist sie sogar besser als ein Schauspieler, vielleicht sogar besser als ein erfahrener Schauspieler im Impro-Theater?
Ich glaube, ich würde nicht sagen besser, ich würde sagen, sie funktioniert einfach anders, weil sie nur auf sozusagen den Text eingeht, auf so einer rationalen Ebene und auch ein bisschen auf diese Emotionen, die man mit reingibt. Aber letzten Endes ist es so, dass sie einfach rein stupide den Text analysiert und mit dem Text weiterarbeitet und dann versucht, auf dieser Textebene die Geschichte weiterzutreiben. Wenn es im Improvisationstheater-Kontext passiert, dass jemand die Regeln bricht, dann passiert es nicht nur auf der Textebene, sondern auch auf der körperlichen Ebene. Und ich glaube, dass durch diese Reduktion auf die Textebene die Maschine besser darauf reagieren kann als ein Mensch. Das stimmt. Aber ich würde nicht sagen, dass sie generell besser ist als ein menschliches Gegenüber.
Kann die KI eigentlich auch spontan reagieren?
Nee, also nein, eigentlich nicht. Die KI ist durch und durch darauf programmiert, einen gewissen Ablauf zu befolgen. Aber sie kann nicht spontan jemanden ins Wort fallen. Das kann sie nicht.
Kann die KI namens Anna, die ihr konfiguriert habt durch die Prompts, kann die auch Poesie?
Also ich glaube, es lässt sich darüber streiten, was genau Poesie ist in der Hinsicht. Aber sie kann auf jeden Fall sehr poetisch sein.
Zum Beispiel?
Die Sprache, die wir ihr gegeben haben, ist sehr metaphorisch. Also es ist so, dass wirklich die meisten Geschichten, die entstehen, sehr bildhaft sind und man in dieser Begegnung auch zumindest beim Zuhören und beim Interagieren sehr viele Bilder hat, die im Kopf entstehen.
Und wo hat die KI Schwächen? Also sie kann die Situation klären, sie kann das gut vorantreiben offenbar, also gut reagieren. Das macht sie mit diesem Emo-Programm, das du vorhin vorgestellt hast, weil sie die Emotionen erkennen kann. Und was kann sie nicht so gut?
Ich finde, dass die Handlungsstränge und die einzelnen Narrative, im Grunde sind das alles so Heldenreisen, davon kann sie sich nicht entfernen. Das liegt aber auch auf den Daten, auf denen die künstliche Intelligenz trainiert wurde, zugrunde.
Was sind das für Daten?
Im Grunde, das, was OpenAI benutzt hat, sind alles Texte, die im Internet vorhanden sind. Das sind auch die urheberrechtlich freien alten Schinken, die man auch manchmal so im Regal stehen hat. Aber es sind jetzt nicht die neuen gegenwärtigen Theatertexte oder die neuen Romane, die natürlich urheberrechtlich nicht als Datengrundlage für das Training der künstlichen Intelligenz benutzt werden können.
Also weil die Texte von Friedrich Schiller bis Gerhard Hauptmann urheberrechtsfrei sind, wird die KI darauf trainiert und produziert dann ja eigentlich klassisches Theater.
Ja, ich würde aber nicht sagen, dass es in der Hinsicht klassisches Theater ist, aber es ist im Grunde ein doch sehr veralteter Erzählduktus oder ein veralteter roter Faden, der da sozusagen aufgegriffen wird. Es ist nicht so, dass man die Texte dann eins zu eins zuordnen kann. Also wenn man mit ChatGPT zu Hause interagiert, wird jetzt nicht ChatGPT einfach nur ein Stück aus Schillers Kabale und Liebe ausdrucken, wenn man sagt, schreib ein Theaterstück. Aber man merkt schon, dass immer wieder bestimmte Schemen und Muster vorhanden sind, die jedoch veraltet sind und weniger auch mit neuen experimentelleren Erzählformen umgegangen wird. Und das fehlt mir immer wieder auch in der Interaktion. Also letzten Endes merkt man, dass es ab einem gewissen Moment aufhört, gegenwärtiger zu sein in der Art und Weise, wie Texte aufgegriffen werden, wie jetzt beispielsweise auch, wenn man jetzt so an Blutbuch von Kim de l'Horizon denkt oder an die Vegetarierin, wo er nochmal eine ganz andere sprachliche Ebene und Zugänglichkeit beim Leser hervorgerufen wird. Das alles ist der KI nicht bekannt oder zumindest würde ich davon ausgehen, dass die nicht die KI mit diesen Daten illegal trainiert hätten. Und man merkt einfach, dass da diese Handlungsmuster und Narrative auf einer gewissen Ebene antiquiert sind.
Könntest du jetzt zum Beispiel Anna ganz anders trainieren? Also du hast jetzt OpenAI benutzt mit eben den gerade beschriebenen Datensätzen, in denen die KI Anna dann Muster erkennt, Muster analysiert, die Muster benutzt, um selber was zu produzieren. Könntest du Anna jetzt auch mit ganz anderen Datensätzen trainieren, wenn du jetzt eine ganz andere Form von Anna-Theater machen wolltest?
Ja und nein. Also im Grunde ist es so, dass wir uns bewusst für GPT damals entschieden haben, weil das einfach das beste textbasierte künstliche Intelligenzprogramm war. Aber wenn man eine ganz neue künstliche Intelligenz mit neuen Datensätzen da einbauen wollen würde, müsste man nochmal das gesamte Prompting und die gesamte Software, also das quasi Gehirn von Anna nochmal neu überprüfen und anpassen. Also so einfach würde das nicht gehen. Und letzten Endes merkt man auch schon, dass Anna jetzt im Jahr 2025 auch nochmal ganz anders kreiert werden müsste, weil wir alle mit ChatGPT schon auch einen ganz anderen Erfahrungsschatz haben, als es noch vor 3 Jahren der Fall war, als wir den ersten Prototypen von Anna vorgestellt hatten.
Bei Romeo und Julia weiß man, wie es ausgeht. Eine große Liebe, aber eine unmögliche Liebe. Am Ende liegen beide tot rum. Nun hat Anna die KI aber genau für solche Schlüsse gar kein so großes Faible. Weil Anna will immer irgendwie, dass es gut ausgeht angeblich.
Ja, das ist im Grunde auch eine Sache, wo wir viel diskutiert haben und viel auch überlegt haben, wie kriegt man das hin, dass das eine gute Erfahrung ist, aber nicht immer eine negative. Und wir haben uns dann letzten Endes dafür entschieden, dass wir bewusst auch sagen, die Geschichten gehen gut aus, auch weil sehr, sehr viele von den Datensätzen, die da Anna zugrunde liegen, auch immer auch mit einem relativ guten Ende erzählt werden. Und
hat Anna viele Hollywood-Filme oder Bollywood-Filme oder Soaps gesehen?
Also man weiß ja nicht, was genau die Datenmengen sind, auf denen OpenAI trainiert ist, aber ich bin mir sehr sicher, dass da sehr, sehr viel Hollywood drin steckt und letzten Endes, wenn man auch in die Geschichte guckt, basiert Hollywood auch wieder auf den Theatertheorien des 20. Jahrhunderts. Also man merkt schon, dass da schon sehr, sehr viel Heldenepos und sehr viel Happy End drin steckt, ja.
Ist das auch der Grund, weshalb Anna dazu neigt, schmalzig und kitschig zu werden? Also cheesy steht in deinem Text?
Das ist auf jeden Fall mit ein Grund. Und ein weiterer Grund ist auch der, dass durch die Emotionserkennung, die stattfindet, auch die Maschine immer wieder auch sich auch einpegelt auf den Besucher. Also die Maschine selber, wir haben es Emotion genannt oder auch Affekt, verändert die Art und Weise, wie die Geschichte vom Ton her erzählt wird, auch durch die Art und Weise, was der Besucher mit reingibt. Und da wird es einfach zum Schluss immer wieder auch sehr schön und man pegelt sich so miteinander ein, aber das wird durch die Datensätze auch nur verstärkt.
Hat es auch was mit der Politik der großen Tech-Konzerne, wie zum Beispiel OpenAI, zu tun, weil die ihre Tools so designen, dass es irgendwie möglichst gut ausgeht für die NutzerInnen, vielleicht auch als Geschäftsmodell, damit die dieses Tool immer wieder benutzen?
Ich glaube, da muss man klar unterscheiden zwischen den Interaktionen mit der künstlichen Intelligenz, also ChatGPT beispielsweise ist ja sehr, sehr höflich, wenn man mit ChatGPT interagiert, und man muss zwischen den Datensätzen, mit denen die künstliche Intelligenz trainiert ist, unterscheiden. Und in der Interaktion selber ist es auf jeden Fall die Politik der Tech-Konzerne, dass man eine möglichst positive Erfahrung und ein positives Erlebnis kreieren will. Aber die Datensätze selber sind erstmal alles andere als positiv, wenn man jetzt das Internet nach Textmengen und es geht ja nicht nur um Text, es geht ja auch um Softwarepakete durchsucht. Also letzten Endes muss man klar unterscheiden, dass das eine sozusagen die Experience ist, die User Experience, und das andere aber die Datenmenge. Und ich glaube nicht, dass die Datenmenge durchweg positiv ist. Und ich glaube auch nicht, dass deswegen es bei uns in der Installation immer wieder cheesy ist, weil letzten Endes die Datenmengen ähnliche sind wie bei ChatGPT bei einer Interaktion, die stattfinden. Aber es ist auf jeden Fall immer wieder auch natürlich ein schmaler Grat zwischen dem, was die Maschine weitergibt oder zurückgibt in der Hinsicht. Also wir hatten auch sehr viele Probleme aufgrund von Dateneingaben, dass einfach sehr viel zensiert wurde. Also man kann bestimmte Texte, Wörter nicht in die künstliche Intelligenz reingeben, dann wird einfach nur ein Fehler zurückgeworfen.
Zum Beispiel?
Also sobald es gewaltverherrlichend wird, sobald rassistische Eingaben stattfinden, gibt die Maschine einen Fehler zurück und damit müssen wir auch umgehen in der Interaktion. Wir wissen ja nie, was ein Besucher sozusagen der Maschine reingibt. Und das sind alles solche Zensurmechanismen, die teilweise von OpenAI auch einprogrammiert sind und die wir auch selber sozusagen überprüfen in dem Erlebnis mit der Maschine.
Ist ja einerseits gut, aber andererseits wird sie auch nie King Lear oder die Orestie irgendwie benutzen.
Auf jeden Fall. Und das ist im künstlerischen Kontext eine Herausforderung oder ja, wichtig zu wissen, quasi was kann überhaupt diese Maschine zurückgeben und was kann sie leisten. Und wo sind dann teilweise einfach auch Beschränkungen gesetzt? Weil letzten Endes wollen wir natürlich alle nicht, dass wir rassistische künstliche Intelligenzen haben. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn man überhaupt gar nicht darüber nachdenkt, dass diese Maschinen rassistisch sein können, dann weiß man gar nicht, was so für ein Risiko hinter künstlichen Intelligenzen vorhanden ist. Weil es gibt alle möglichen Algorithmen, die auch rassistisch sind, die auch Deepfakes produzieren, die wahnsinnig problematisch sind. Aber das sind natürlich nicht die öffentlich zugänglichen, sondern das sind die, die man selber sich zum Beispiel auch baut und kreiert. Letzten Endes, das, was im Mainstream angekommen ist mit ChatGPT oder der künstlichen Intelligenz von Google oder von Meta, das sind die künstlichen Intelligenzen, die sehr stark reglementiert werden und die auch quasi sehr viel Aufmerksamkeit bekommen von den Medien. Aber es gibt sehr, sehr viele andere Algorithmen. Man kann das sich ja auch selber einfach auf dem Rechner installieren und mit eigenen Datensätzen trainieren, die wirklich erschreckende Dinge hervorbringen. Und man merkt das auch in der Politik immer wieder, auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, wenn auf einmal Videos von Demonstrationen produziert werden, die gar nicht stattfinden, in New York beispielsweise, wie das vor ein paar Monaten der Fall war.
Ist es für dich als jemanden, der so eine KI gebaut hat, ein Problem, dass du, das hast du vorhin nur kurz gestreift, die Algorithmen gar nicht kennst oder einfacher gesagt, die Datenbasis gar nicht kennst, auf die zum Beispiel OpenAI zugreift?
Ich würde sagen, dass das auf jeden Fall ein Problem ist und dass das eine Ebene ist, die allerdings schon seit sehr vielen Jahren auf unterschiedlichen Ebenen von großen Unternehmen praktiziert wird. Also ich bin noch aufgewachsen, als es Computer gab, wo man selber die Grafikkarte ein- und ausstecken konnte, wo man sozusagen wirklich noch mit dem Medium auf einer materiellen Ebene interagiert hat. Und mittlerweile ist es so, dass man ja auch so ein Smartphone gar nicht mehr auseinanderschrauben kann. Und das Gleiche ist auch bei einer künstlichen Intelligenz der Fall, dass man ab einer gewissen Ebene einfach nur eine Schnittstelle, eine API kauft, auf die man zugreifen kann und die dann für einen gewissen Zweck sehr gut ist und auch viele Dinge erfüllt, die man sich von dieser künstlichen Intelligenz wünscht. Aber man kann nie verstehen, was im Grunde da wirklich für Daten drin sind. Man weiß aber, dass bestimmte Datenmengen nicht da drin vorhanden sind. Zum Beispiel von Ländern, die eben nicht diese Datenmengen produzieren. Also es gibt sehr, sehr viele Forschungsprojekte und Diskussionen darüber, wie mit den nicht vorhandenen Datenmengen in künstlichen Intelligenzsystemen umgegangen wird. Weil letzten Endes, man weiß es, im Musikbereich können nur bestimmte Musikstile von einer künstlichen Intelligenz produziert werden. Aber Musikstile von indigenen Bevölkerungen, die einfach nicht im Internet vorhanden sind, die nicht bei Spotify vorhanden sind, die können gar nicht von der künstlichen Intelligenz ausgewertet werden, was die künstliche Intelligenz zu einem Privileg für eine gewisse Bevölkerungsgruppe werden lässt, weil letzten Endes viel weniger unterschiedliche differenzierte Ergebnisse oder Produkte hergestellt werden durch die künstliche Intelligenz.
Das ist ja insgesamt ein Problem bei künstlicher Intelligenz, dass sie also Dinge hochrankt, die sehr populär sind oder anders ausgedrückt, dass sie den Mainstream ja eigentlich nochmal super verstärkt oder demokratietheoretisch gesprochen, dass sie so etwas wie die Tyrannei der Mehrheit ausübt und Minderheiten oder Daten, die eben extrem in der Minderheit sind, Phänomene, die nicht so oft vorkommen, Ansichten, die vielleicht nicht so oft geäußert werden oder die schlichtweg angesichts der Menge der anderen alternativen Denkweisen geäußert werden, untergehen. Und ein bisschen verwunderlich ist ja dann doch, dass das sogar bei deiner Theater-KI Anna offenbar ein Problem ist, dass sie ja auch im Grunde genommen ja populistisch agiert, oder?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass es populistisch ist, aber es ist auf jeden Fall ein Problem in der Hinsicht, was für Geschichten reproduziert werden. Also wenn man jetzt auch überlegt, was es für andere Art und Weisen der Geschichtsschreibung gibt, wie Ursula Le Guin's Carrier Bag of Fiction Theory, was im Grunde ja ein sehr schönes Sinnbild ist für eine künstliche Intelligenz, also eine Tragetasche, in der ganz viele Daten gesammelt werden. Aber die Frage ist, was für Erzählungen werden da ausgespuckt? Und mit unserer Installation konnten wir auch nur gewisse Erzählungen reproduzieren. Wir wollten auch eigentlich gar nicht neue Erzählweisen. Weil letzten Endes geht es darum, oder für uns war das Ziel, eine schöne erste Begegnung mit einer künstlichen Intelligenz zu erzeugen, die eben nicht in diesem Dienstleistungsaspekt verhaftet bleibt. Aber man kann da auf jeden Fall nochmal weitergehen. Und letzten Endes, wenn man mehr Wissen und mehr Daten hat, also wir leben ja in einem Zeitalter, wo so viele Informationen verfügbar sind wie nie zuvor. Und gleichzeitig erfahren wir aber auch, dass Menschen so stark in den Filterbubbles verhaftet sind wie auch noch nie zuvor. Und ich glaube, dass diese Ambivalenz oder dieses paradoxe Phänomen überkommen werden könnte, wenn man nochmal neu einen Umgang mit künstlicher Intelligenz und mit dem Wissen, was wir haben, suchen würde.
Und wie würde dieser neue Umgang mit KI aussehen? Das hat Michael Resch letztens gesagt in SWR Kultur. Das Problem an der künstlichen Intelligenz ist die Intelligenz, mit der wir sie behandeln.
Also es gibt Szenarien, die ich als dystopisch einschätze, wie sie von Neuralink propagiert werden. Also, dass man sagt, im Grunde sind wir Menschen viel zu langsam, um mit einer künstlichen Intelligenz zu interagieren. Deswegen brauchen wir alle so ein Neuralink-Interface, was wir uns ins Gehirn einpflanzen, um dann schneller mit der künstlichen Intelligenz zu interagieren. Ich würde sagen, das sind eher die dystopischen Szenarien. Ich finde, was für mich interessant ist oder wichtig ist zu betonen, gleichzeitig sind es aber nicht nur Texte oder Bilder und Videos, sondern es sind auch Code-Fragmente, also es sind Softwarepakete, mit denen die künstliche Intelligenz programmieren kann. Letzten Endes, glaube ich, ist der Einfluss von ChatGPT in der Softwareentwicklung nochmal viel stärker als in der Textproduktion heutzutage. Und wir Menschen, wir müssen, wenn wir mit einer künstlichen Intelligenz interagieren, nochmal überlegen, zum einen, was sind das für Informationen, die da drin sind? Und zum anderen aber, ist es so, dass wir die Fragen stellen und die künstliche Intelligenz uns etwas zurückgibt, was aber nicht unbedingt die Antworten auf die Fragen sind, sondern erstmal ja einfach nur das, was am ehesten als Antwort auf unsere Frage von der künstlichen Intelligenz verstanden werden kann, in Anführungszeichen verstanden. Und was heutzutage passiert ist, dass man versucht, viel zu labeln. Man hat eine Musik und dann wird diese Musik gelabelt als klassisch. Also man versucht sozusagen über Text das, was in der Musik sozusagen drin ist, zu repräsentieren.
Aber KI braucht ja eine Klassifikation, um die Daten dann analysieren zu können. Das heißt, um Muster zu erkennen, braucht sie Klassifikationen.
Genau, und diese Qualifikationen müssen nicht notwendigerweise textlich passieren, sondern auch rein numerisch. Text ist nur eine Art und Weise, wie man Sachen sozusagen labelt oder wie man Sachen kategorisiert. Wenn man sich anschaut, wie ein selbstfahrendes Auto die Umgebung erkennt, dann wird nicht die Umgebung erstmal in einer Textfläche beschrieben, sondern das passiert auf einer viel abstrakteren Ebene über mathematischere Zusammenhänge und nicht, dass ein selbstfahrendes Auto auf einmal eine Bildbeschreibung bekommt, wie die Umgebung aussieht. Also Text ist in der Hinsicht auch nur ein Vehikel, um Informationen und diese Schnittstelle zwischen Mensch und Computer nochmal zu verbinden und den Informationsfluss so zu gestalten, dass daraus eine Kommunikation zwischen einem Algorithmus und einem Menschen stattfinden kann.
Könnte man ja zuspitzen auf die Frage, wer übt Macht über wen aus, wer übt Kontrolle über wen aus? In dem Zusammenhang finde ich deine Anna-Installation, deine KI auch sehr interessant, weil man kann als User nicht Commands geben, man kann nicht Befehle geben und sagen, mach das für mich, KI. So läuft es hier nicht, sondern die KI entscheidet ja aufgrund der Reaktionen des Zuschauers, der Zuschauerin, wie die Geschichte weitergeht, wie sie die Geschichte interpretiert, wie sie die Geschichte kommentiert. Und jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, wer hat dann die Macht? Eigentlich die KI in deiner Installation?
Ich glaube, dass das Entscheidende in einem künstlerischen Kontext nicht die Frage ist, wer die Macht hat, sondern inwiefern man sich auf dieses Erlebnis einlässt, indem wir gesagt haben, es geht darum, dass wir als Besucher, wenn man mit Anna interagiert, dass man verführt wird, in diesen gemeinsamen Kontext und in diese gemeinsame Welt abzutauchen. Da soll man verführt werden, in ein Erlebnis abzutauchen, in eine Erfahrung zu machen, die man so noch nicht macht. Und ich glaube, dass das das Entscheidende ist. Es geht nicht darum, dass die eine Person oder die eine Maschine Macht ausübt über das Gegenüber, sondern es geht darum, dass man sich auf etwas einlässt und aus sich aufeinander einlassen etwas entsteht, was sonst nur selten entsteht, wenn man mit Technologien im Alltag interagiert.
Weil es da wie läuft im Alltag?
Im Alltag holen wir unser Handy raus und sagen, hey Siri, spiel mir das Lied und dann spielt Siri das Lied und dann üben wir Macht über die Technologie aus. Aber eigentlich sind das ja alles Daten, die wir der Technologie zur Verfügung stellen. Und wenn man sich mal vergewissert, wie viel Informationen wir bei einer Interaktion mit einem Smartphone von uns, dem Smartphone, übermitteln, über die Art und Weise, wie schnell wir reagieren, wie schnell wir interagieren, da merkt man, dass eigentlich die Technologie Macht über uns hat.
Und nun weiß ich aber aus dem Text, den du über diese KI Anna geschrieben hast, da steht am Ende eine Frage, die lautet, who is prompting who? Das ist ja eigentlich auch die Frage der Macht. Oder, sehr viel freundlicher, who is inspiring who? Also, wer inspiriert wen?
Auf jeden Fall. Und letzten Endes ist das genau das, was uns auch zum Menschen macht, nämlich das Kommunizieren und das Führen von Dialogen und von Gesprächen, weil man sich darüber nochmal neu kennenlernt. Und im Grunde ist es so, dass wenn man mit Anna oder mit einer anderen künstlichen Intelligenz interagiert, man immer wieder versucht, ein Gegenüber zu verstehen oder auch etwas von einem Gegenüber will. Wir Menschen sind ja sehr komplexe Organismen und wenn man sich einfach auf einer kognitiven Ebene anschaut, wie schnell wir Gedanken formulieren können, wie schnell wir nachdenken können, dann passiert das ja nicht, weil wir sehr schnell irgendwie neuronale Verschaltungen im Gehirn haben, sondern das passiert, weil wir als Körper mit unserer Umgebung interagieren und weil wir einfach auch einen Erfahrungsschatz aufgebaut haben, auf den wir immer wieder zurückgreifen können. Und wenn man jetzt mit Anna in eine Interaktion geht und auch Anna selber promptet mit den Geschichten, die man selber als Besucher reingibt, dann denkt man auch dabei drüber nach, was man überhaupt reingibt, weil man ja auch weiß, dass man nicht mit einem Menschen, sondern mit einer Maschine interagiert. Und das ist, glaube ich, etwas, was für mich zumindest immer sehr besonders ist.
Wie beantwortest du jetzt die Frage, wer inspiriert wen?
Ich glaube, beide inspirieren sich gegenseitig. Und ich glaube, dass die Inspiration von dem Menschen oder von der Person, die mit Anna interagiert, eine echtere Inspiration ist als das, was die Maschine sozusagen zurückgibt, weil letzten Endes passiert das meiste auf einer sinnlichen oder auf einer Wahrnehmungsempfindung, die man hat beim Interagieren. Und es geht nicht darum, was quasi die Maschine jetzt für Inspiration erzeugt, sondern wie man das selber wahrnimmt, wenn man mit der Maschine interagiert.
Du bist also der Leiter dieses Projekts, du bist der Digitaldramaturg. Man denkt natürlich erstmal an die künstlerische Seite dabei, die natürlich extrem stark ist, auch in deinem Job hier am Residenztheater in München. Aber du hast auch die technischen Fähigkeiten dazu, glaube ich, weil das hast du eigentlich alles studiert. Kannst du das allgemeinverständlich sagen, was das für technische Dinge sind, die du beherrschst?
Ich habe das Glück gehabt, in Tübingen Kognitionswissenschaften zu studieren. Das ist eine Mischung aus Psychologie, Neurowissenschaften und Informatik. Und ich habe mich vor allem während meiner Bachelorarbeit viel mit virtuellen Realitäten befasst und hatte das Glück, dass ich in einem stillen Kämmerlein mit der Oculus Rift, das war damals 2013, die erste Virtual Reality Brille, die auf den Markt gekommen ist, darüber habe ich mich so in diese virtuellen Welten und in die Programmierung hineingestürzt. Und das, was für mich immer wieder interessant war zu merken, ist, wie man mit Programmierung und Technologien herumspielen kann auf eine künstlerische Art und Weise und dabei auch neue Perspektiven eröffnen kann. Also das, was interessant war, war wirklich zu überlegen, wie können wir die Logik, die den neuen Medien zugrunde liegt, die in der Programmierung liegt, nochmal weiterdenken im künstlerischen Kontext und daraus neue Perspektiven eröffnen, die ansonsten so nicht leicht eröffnet werden könnten. Und das konnte ich dann in vielen unterschiedlichen Kontexten weiter nutzen, nicht nur im Bereich künstliche Intelligenz, sondern auch während der Pandemie mit Audiovox, die ich programmiert hatte, für das Zimmertheater Tübingen damals. Und man konnte begreifen, dass eigentlich sehr, sehr viel neue künstlerische Formate im Theaterkontext möglich sind. Und das ist das, was mich fasziniert, sowohl Programmiersprachen als auch Theater, was ja auch das Sprechtheater ist, in dem ich arbeite, irgendwie zu verbinden und das über Sprache weiterzudenken.
Der Audiowalk hieß Freund Hein, ein Audiowalk mit dem Tod, wenn ich mich recht erinnere, für das Zimmertheater in Tübingen, oder das hat seit einigen Jahren einen anderen Namen, Institut für theatrale Zukunftsforschung. Was war da der Inhalt?
Im Grunde sollte es ein performativer Stadtspaziergang werden durch die Tübinger Altstadt, aber dann kam die Pandemie und dann kamen Lockdown-Beschränkungen und ich hatte dann aus dem Blauen heraus gesagt, man könnte das einfach als GPS-basierten Audio-Walk machen. Und ich habe mich dann 3 Wochen hingesetzt und habe das dann geschafft, dass man so eine App auf dem Smartphone hatte, die funktioniert hat und sogar das Erlebnis nochmal während der Pandemie, während den Kontaktbeschränkungen weitergedacht hat. Und man ist dann durch die Tübinger Altstadt gegangen und hatte unterschiedliche Orte mit Soundtracks und einer Geschichte über Freund Hein. Das letzte Bild war dann auf dem Friedhof, wo man dann quasi auch sehr besinnlich sich mit dem Sterben auseinandersetzen konnte. Ich fand, das war eine tolle Arbeit und das Interessante und Wichtige war auch dabei, dass wir die Technologie, die wir benutzt hatten bei diesem Audiowalk, dass diese Technologie über die nächsten 2 Jahre immer weiterentwickelt werden konnte. Also es war auch auf einer technischen Ebene ein nachhaltiges Projekt, weil das nicht nur in Tübingen dann gezeigt wurde, sondern wir die Technik auch im Theater aus Jena in einem anderen Projekt zum Thema NSU-Komplex auflösen verwendet haben. Also das war auf jeden Fall ein kleines Erfolgserlebnis damals, ja.
Und du kannst das auch jeweils programmieren, kannst auch den Code schreiben, ob es jetzt um die App geht für den Audiowalk oder ob es jetzt um die Augmented Reality Brille geht hier im Resi in München oder ob es jetzt um die KI geht in der Theaterinstallation. Du kannst das alles programmieren.
Also ich würde sagen, ich kann sehr vieles programmieren, aber mittlerweile ist es so, dass ich mir immer wieder Kolleginnen dazu hole, die viel besser programmieren können, aber auch ein künstlerisches Verständnis haben und ich selber sozusagen mehr auch an den konzeptionellen Dingen dran bin. Also letzten Endes ist das mittlerweile meistens keine One-Man-Show mehr von mir, sondern es entsteht immer mit anderen großartigen Kollegen wie Moritz Huson, der Creative Technologist ist, den ich noch aus Tübingen kenne, der aber in Babelsberg Creative Technology studiert, oder Meredith Thomas, der auch in Berlin sozusagen Creative Technologist ist. Und mit solchen Menschen können dann wirklich auch tolle neue Projekte entstehen. Und das neueste Projekt wird mit der Filmuniversität Babelsberg sein.
Und was werdet ihr da machen in Babelsberg?
In Babelsberg werden wir aufgrund von Peter Handkes Casper eine Technologie kreieren. Wir nennen sie zurzeit Casper AI, also KAI. Und mit der wollen wir den Probenprozess von Theaterproduktion weiterdenken. Theater wird heutzutage ja so geprobt, wie das schon vor 20 Jahren der Fall war und vielleicht auch wie vor 50 Jahren der Fall war. Man sitzt in einem Raum, man hat das künstlerische Produktionsteam, man hat die SchauspielerInnen, aber Technologie spielt in Probenprozessen oftmals keine Rolle. Und da wollen wir mit künstlicher Intelligenz und digitalen Dubeln nochmal neue spielerische Ebenen eröffnen, wie man Theaterproben weiterdenken kann, auch über Improvisation hinaus. Und das wollen wir da ausprobieren, weil letzten Endes man sehr viel Spaß haben kann mit den neuen Technologien, wenn man sie so einsetzt, dass daraus neue Dynamiken entstehen in Probenprozessen.
Werden dann auch Avatare von den SchauspielerInnen hergestellt?
Genau, das ist die Idee. Also wir wollen auf jeden Fall einen Avatar von einem Schauspieler erstellen, gucken, was passiert, wenn ein Mensch auf sein digitales Double aufeinander trifft und was da auch für Begegnungen zwischen dem digitalen Double, was mit einer künstlichen Intelligenz quasi gesteuert wird, und dem Schauspieler passiert. Also es ist im Grunde me against me oder me together with me. Also es ist manchmal so, dass man in einen Konflikt geht mit sich selbst, manchmal aber auch sich gegenseitig bestätigt. Und genau das Interessante, wenn man nicht genau weiß, was die Verbindung zwischen dem digitalen Avatar und dem echten Schauspieler. Weil genau da, wo es uneindeutig wird, da wird es interessant.
Du unterrichtest das ja auch alles an der Akademie für Darstellende Kunst in Ludwigsburg, der Baden-Württembergischen Akademie. Und jetzt vielleicht als Schluss die zusammenfassende Frage, wo ist es sinnvoll, wo ist es nicht sinnvoll, wo braucht man KI wirklich oder wo ist es vielleicht nur schick, mal KI draufzuschreiben, aber völlig unnötig. Immer geht es eigentlich darum, die künstlerischen Möglichkeiten zu erweitern mit digitaler Technologie, vielleicht auch insbesondere mit KI jetzt. Wo ist das sinnvoll? Du musst es ja auch deinen Studierenden erklären. Was würdest du selbst sagen?
Ich würde sagen, dass letzten Endes Theater sehr, sehr gut ohne jegliche Technologie funktioniert. Und das Entscheidende für mich ist immer, Technologien mit einem Mehrwert einzusetzen und nur dann, wenn es wirklich auch sinnvoll ist. Ich finde, dass man aber immer wieder auch eine neue Ebene reinbringen kann, wenn man künstlerische und technische Konzeption verwebt und von Anfang an das Technologische wirklich als Mehrwert und als zusätzliche Ebene eingebunden wird. Und wenn man merkt, dass man wirklich auch darüber noch was Neues erzählen kann. Weil letzten Endes sind wir die ganze Zeit von sehr viel Technologie umgeben. Ich bin da sehr, sehr kritisch, was den Einsatz von Technologien angeht. Aber ich glaube, man muss alles sehr bedachtsam einsetzen und aufpassen, dass man nicht einem bestimmten Hype sozusagen sich unterwirft.
Das sagt Ilja Mirsky, Digitaldramaturg am Residenztheater in München und Dozent an der Akademie für Darstellende Kunst in Ludwigsburg. Vielen Dank, Ilja, für das Gespräch.
Vielen Dank, danke.
Mein Name ist Dietrich Brandt.